Also, meine Damen und Herren, liebe Freunde, freue mich natürlich sehr, dass ich hier in der so vertrauten Umgebung wieder sein kann. Und vielen Dank, lieber Johannes, für die überlieben Worte, die du mir gewidmet hast. Und jetzt versuche ich mal so ein bisschen diesen hohen Ansprüchen gerecht zu werden jetzt. Und Sie sehen meinen Titel, Wege aus Abgas- und Großprojektskandal. Ich möchte erst ein bisschen was Allgemeines sagen über den Verkehr und die Umwelt, wie sich das so verhält zueinander. Und dann aber eben auf ganz konkrete Sachen zu sprechen kommen. Und das sind unter anderem die Großprojekte, die die Bahn in ganz erheblichem Maße belasten, nach wie vor. Und wo sie auch leider nicht lernt, sondern es ist, glaube ich, etwas zu laut. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen... Ja, aber ich habe so den Eindruck, dass es leicht überspringt hier, oder? Nicht? Ja, okay, gut. Und die Bahn lernt leider nicht daraus und in München versucht man jetzt etwas Ähnliches zu machen, aber darauf werde ich zu sprechen kommen. Also zunächst mal erste These, der Verkehr ist der Klimasünder Nummer eins. Und zwar sieht man das sehr deutlich aus dieser Grafik hier. Sie wissen ja, dass die Bundesregierung sich Klimaziele gesetzt hat und diese Klimaziele im Jahre 2020 sind hier markiert an dieser Stelle. Darauf wollen wir also hinaus. Das Ganze geht 1990 an mit dem Wert 100, wo alle sozusagen annormiert worden sind. Und jetzt sehen wir die verschiedenen Bereiche, also zum Beispiel hier Gewerbe, Handel, Dienstleistungen, die haben ihre Hausaufgaben ganz gut erfüllt und die Industrie auch und die Energiewirtschaft auch und die Haushalte so einigermaßen. Die Landwirtschaft, ja, auch ganz gut. Und nur wer es überhaupt nicht erfüllt hat, sondern nur sogar wieder auf dem falschen Pfad ist, das ist der Verkehr. Ja, und deswegen, glaube ich, ist es gerechtfertigt, hier darüber mal zu sprechen. Sie wissen, wir haben diese Energiewende oder die sogenannte Energiewende seit 2012, wodurch ausgelöst, wissen Sie alle, eigentlich durch eine katastrophengetriebene Einsicht der Regierung. Und der Energieverbrauch im Verkehr ist aber eben leider seit Jahren kaum verändert. Und nicht zu vergessen, 28% des gesamten deutschen Endenergieverbrauchs fallen auf den Verkehr. Das ist also kein kleiner Faktor, sondern schon ein ganz erheblicher. Deswegen meine nächste These, keine Energiewende ohne Verkehrswende. So, jetzt schauen wir mal in die verschiedenen Bereiche kurz rein. Im Personenverkehr haben wir eben hier die Entwicklung des Primärenergieverbrauchs. Unten immer der lange Balken ist natürlich der Autoverkehr oder der Straßenverkehr. Dann dieser sich leider immer weiter verbreiternde Bereich ist der Luftverkehr, hier der blaue. Und der immer stagniert hier oben, das ist der Schienenverkehr. So, und da sieht man eben im Autobereich hat man es geschafft, wenigstens so einigermaßen bei dem Primärenergieverbrauch auf dem Level zu bleiben. Aber das hätte natürlich eigentlich sinken müssen, weil die Motoren ja viel effizienter geworden sind. Ja, und Sie wissen das alle mit der Verbrauchsstatistik und so weiter. Aber Sie wissen auch, dass es durch den sogenannten Rebound-Effekt wieder kompensiert worden ist. Die Motoren werden immer größer, immer riesiger und die SUVs, die da durch die Gegend fahren, verbrauchen also genauso viel wie früher. Also da kein Effekt und eben am Luftverkehr diesen negativen Effekt. So, im Güterverkehr sieht die Situation noch schlimmer aus. Ja, da haben wir die immer weiter sich fortsetzende Verlagerung des Verkehrs von der Schiene auf die Straße, entgegen allen Beteuerungen der Bundesregierung, die immer das Gegenteil behauptet, aber oder immer das Gegenteil von dem macht, was sie hier behauptet. Und hier sehen Sie interessanterweise auch Jahre 2008, 2009 hier diesen Einbruch der wirtschaftlichen Einbrüche, die machen sich sofort bemerkbar. Und also Entschuldigung, da hier bei den Braunen und bei den Blauen die gleiche schlimme Entwicklung wie gehabt. Und hier kommt noch der Schienenverkehr, wieder das Gelbe. Und dann kommt obendrauf noch die Binnenschifffahrt, die eigentlich immer so die gleiche Rolle spielt. Aber Sie sehen eben, im Güterverkehr ist die Bilanz noch viel schlimmer als im Personenverkehr. So, gehen wir kurz nach diesen einführenden Folien mal ein bisschen in die Entwicklung rein, in die Historie. In den USA hatten man zwischen 1850, Sie wissen, die erste Eisenbahn ist 1835 gefahren, zwischen 1850 1950 und 1920 eigentlich das große Zeitalter der Eisen- und Straßenbahnen. Auch in den ganzen amerikanischen Großstädten haben überall sind Straßenbahnen gefahren. Das amerikanische Eisenbahnnetz war 450.000 Kilometer lang. Zum Vergleich, wir haben jetzt in Deutschland ungefähr 35.000 Kilometer. Und aber ab 1910 nahm Ford, ja, mit der Automatisierung begann die Automotorisierung und dann nach amerikanischem System systematisch der Aufkauf der Bahnen durch Autokonzerne und die Zerschlagung und Zerstörung der Schieneninfrastruktur, speziell auch der Straßenbahnen und so weiter. Dazu kam dann auch dann irgendwann der wachsende Luftverkehr. Und wie Sie wissen, die heutige Siedlungsstruktur in Amerika ist total einseitig, monoton am Autoverkehr ausgerichtet. So, in Europa bzw. Deutschland hat man ein bisschen eine andere Entwicklung, die sich leider jetzt in letzter Zeit immer mehr wie alles oder wie vieles in Richtung USA bewegt. Aber wir hatten zunächst eben eine sehr weiträumige Verkehrserschließung durch Bahnen in Mitteleuropa in tollem Ausmaß. Ich zeige Ihnen gleich noch ein Bild dazu. Und dann ab 1935 aber eben auch die Breitenmotorisierung, Stichwort Volkswagen, Bau der Autobahnen und ab 1960 die Prioritätsverlagerung auch hier von der Schiene auf die Straße und später dann auch in die Luft. Dichtes Autobahnnetz, was also massiv ausgebaut wurde, ab den 60er Jahren neue Flughäfen und parallel dazu ständige Schrumpfung der Bahn. Also ich bin immer ein Bahnfan gewesen, ich möchte fast sagen von Geburt an oder jedenfalls von Kindheit an und habe das also immer beobachtet. Es ist mit der Bahn eigentlich immer bergab gegangen, bis auf ein paar kleine Zwischenhöchlein, möchte ich mal sagen. Aber im Großen und Ganzen war das so, Streckenstilllegungen überall. So, und seit 1990 ungefähr haben wir die Billigflieger und wir haben bei der Bahn die Hochgeschwindigkeitsstrecken, die ich nicht total verdamme, sondern wo ich sage, man muss die Strecken anlegen nach den Erfordernissen, wie man sie hat. Da werde ich gleich noch drauf zu sprechen kommen. So, dann 1994 war diese Bahnreform, die war notwendig, weil ja die Bahnen wieder zusammengelegt wurden, die Deutsche Reichsbahn, die sogenannte in der DDR und eben die Deutsche Bundesbahn. Und diese Bahnreform war nicht nur negativ, sie hatte auch positive Effekte, zum Beispiel die Regionalisierung der Bahnen und sozusagen das mehr vor Ort organisieren. Das war sicherlich ein guter Punkt, was leider nicht gelungen ist, ist die Organisation des Fernverkehrs, komme ich gleich auch noch drauf, oder die vernünftige Organisation. Also diese Bahnreform war eine heterogene Sache, aber ein Geburtsfehler war sicherlich, dass man daraus eine Aktiengesellschaft gemacht hat. Es hätte andere Möglichkeiten gegeben, zum Beispiel eine Körperschaft des öffentlichen Rechts daraus zu machen, womit der Staat sozusagen nicht nur besitzmäßig, sondern auch konzeptmäßig mehr Einfluss gehabt hätte. So, und ab 2010, Sie wissen das, haben wir die sogenannte Elektromobilität per Auto natürlich und den Trend zu Selbstfahrt. Autos. Soweit also die kurze Geschichte. Hier sehen Sie ein Bild vom deutschen Eisenbahnnetz um 1920. Ja, so war das damals und so stellt man sich eigentlich ein Eisenbahnnetz auch vor. Ne? Eine hohe Netzdichte, viele Knoten, keine Korridordominanz, obwohl es natürlich Hauptstrecken gab in diesem Gebilde, das ist ja klar. Ein polyzentrisches Knotensystem, viele grenzüberschreitende Verbindungen und eine gute regionale Balance. So, hier ein Bild, wie es in Amerika dann eben ging, die Verkehrsentwicklung von den Straßenbahnen, habe ich schon eben gesprochen. So, jetzt, woran liegt es? Nun, ich denke, ein ganz entscheidender und der Hauptgrund von allen ist die einseitig am Autoverkehr ausgerichtete deutsche Politik und das eigentlich, kann man sagen, seit den 50er, 60er Jahren. Hier hat in einem sehr schönen Artikel in diesem Jahr, das war im Juni, Klaus Ott, der oft für die SZ, gerade auch für den Verkehrsbereich und so schreibt, mal zusammengestellt einen Artikel, das war ein größerer Artikel und ich habe nur einfach mal ein paar Stichworte aus diesem Artikel rausgesucht, die ich Ihnen einfach jetzt mal so unkommentiert hier hinblättern möchte. Volkswagen interveniert. Schärfere Grenzwerte? Nein. Attacke in Brüssel. Autoverband legt nach. Weiter Druck aus Berlin. Angst vor Strafzahlungen. Abfuhr fürs Umweltressort. Anruf vom BMW-Chef. Keine Zeit für Kritiker. Höchste Emissionen in der EU. Sensibles Lobbying. Autoindustrie spielt auf Zeit. Regierung spielt mit. CO2-Schwindel geht weiter. Und so weiter. Also das brauche ich, glaube ich, nicht weiter zu kommentieren. Das spricht für sich. Kommen wir auf einen weiteren sehr traurigen Punkt. Das ist die Unfallstatistik. Diese Kurve hier sieht zwar sozusagen ein bisschen hoffnungsvoll aus, aber mit doch immer noch 3.600 Toten pro Jahr ist es, denke ich, immer noch zu viel. Das Bild spricht für sich. Diese Folie ist vielleicht von hinten nicht so gut sichtbar. Ich erkläre nur mal ganz kurz, was hier aufgelistet ist. Verunglückte, hier, also das sind die Unfallopfer und hier sind die Todesopfer in den verschiedenen Verkehrsbereichen. Und zwar der erste lange Balke ist immer Pkw-Bereich, dann kommt Kraftomnibus, dann kommt Eisenbahn, dann kommt Straßenbahn und dann kommt Flugzeug. Und hier entsprechend Pkw, Omnibus, Eisenbahn, Straßenbahn, Flugzeug. Ich denke, die Länge der Balken spricht auch für sich. Ich brauche Ihnen jetzt diese Zahlen hier nicht vorlesen. Sie sehen daran, wie die Situation ist. So, kommen wir zu den Umweltbelastungen durch den Luftverkehr. Die CO2-Emissionen, speziell durch den Luftverkehr, können wir beobachten, eine Zunahme in den letzten 15 Jahren um sage und schreibe 70%. Ein Flug nach Mallorca, um sich das auch immer wieder vor Augen zu führen, entspricht, was die Emissionen betrifft, einem Jahr Autofahren. Und die Kondensstreifen, daran können wir es täglich beobachten, unter anderem mit ihrer Anregung zu unnatürlicher Wolkenbildung. Das mal so drei Punkte daraus. Fluglärm ist ein großes Thema, speziell durch Nachtflüge. Studien über Belastungen von Kindern gibt es da. Flächenverbrauch, Bodenversiegelung, hauptsächlich im Bereich der Flughäfen und Zufahrten. Also die Flughafenzufahrten haben ein überproportionale Aufmerksamkeit in der Verkehrspolitik. Das kann man zum Beispiel auch an dem Beispiel Stuttgart sehr gut sehen, auf das wir gleich noch kommen werden. Sicherheit, Anfälligkeit für Terrorismus, Kontrollen und Einschränkungen, die mittlerweile ein, ich möchte sagen, unverhältnismäßiges Maß angenommen haben. Aber ich habe auch kein Rezept dagegen. Ich habe nur das Rezept, weniger fliegen und den Flugverkehr weniger attraktiv zu machen. Sonst weiß ich nicht, was man da tun kann. So, jetzt habe ich mal versucht, hier so ein bisschen qualitativ, das ist jetzt nicht quantitativ, so die verschiedenen Gesichtspunkte zusammenzustellen und die Vor- und Nachteile von Straße, Schiene, Luft und Schiff hier mal nebeneinander zu stellen. Und meine Kriterien, die ich jetzt mal rausgenommen habe, die ich für wichtig halte hier und betrachtenswert, ist einmal die kleinräumige Erreichbarkeit, sozusagen die Verästelung des Netzes bis ins Letzte. Da ist die Straße unschlagbar vorn. Das ist überhaupt keine Frage. Die Schiene hat jetzt hier von mir schon ein leichtes Rosa bekommen da. Wenn ich 1920 hergenommen hätte, hätte ich ein leichtes Grün gemacht. Also die hat sich von 1920 bis jetzt von leicht grün nach leicht rosa bewegt. Dass man nicht an jedes Haus einen Gleisanschluss legen kann, ist auch klar. Das heißt also, in der Beziehung kann die Bahn die mit der Straße mithalten. Aber man könnte natürlich etwas tun bei einer vernünftigen Verkehrspolitik, um das wieder in den leicht grünen Bereich zurückzubringen. Ja, Luft und Schiff sind da außer Konkurrenz. Und Energieverbrauch, CO2-Belastung, Zahlen habe ich Ihnen eben gezeigt. Straße schlimm, Luft schlimm, Schiene gut, Schiff neutral. Ja, obwohl da viel Dreck gemacht wird, aber im Großen und Ganzen ist das, denke ich, noch akzeptabel. Lärm. Großes Problem bei Straße und Luft. Bei Schiene gibt es lokale Probleme. Sie wissen das, Güterverkehr, Rheintal und so weiter. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, kann man der Schiene hier zumindest eine neutrale Note geben. Schiff kein großes Problem. Abgasemissionen, Straße wieder und Luft problematisch. Unfallgefahr, Straße ziemlich groß, Schiene und Schiff liegen sehr gut da und Luft eigentlich auch, obwohl, wenn Unfälle passieren, natürlich die immer besonders spektakulär sind. So, aber statistisch eben, sagen wir mal, sieht's doch immer noch besser aus. Stress, psychische Belastung ist meiner Meinung nach hier in Deutschland ganz besonders hoch, weil wir keine Geschwindigkeitsbegrenzungen haben. Also ich meide Autobahnen, wo immer ich kann, allein einfach wegen des Stressfaktors auch. Und Luft sozusagen, das ist mehr so ein bisschen psychischer Stress, das kann man unterschiedlich bewerten. Die anderen sind, denke ich, gut hier. Und jetzt kommen noch Punkte Bodenversiegelung, Landschafts- und Ortschaftszerschneidung, Zersiedelung und Verarmung, Zerstörung der Nahstruktur. Ja, das ist etwas ein Gesichtspunkt, der oft vernachlässigt wird. Ja, die ganzen kleinen Läden in den kleinen Dörfern und so weiter, die Nahversorgung und so weiter, die einfach ein Stück Lebensqualität gebracht hat, die haben wir alle geopfert diesem Autowahn. Deswegen habe ich da ein dickes Rot auch verteilt. So, jetzt sind wir bei der sogenannten Elektromobilität, ja. Also unbestritten, Elektroautos sind leise und im Betrieb emissionsfrei, aber sie sind teuer, sie sind immer noch wenig effizient, hohes Batteriegewicht. Wie da die Effizienz fortschreiten wird, wage ich nicht zu prognostizieren, aber ich denke, dass es da auch bestimmte physikalische Grenzen gibt. Begrenzte Reichweite, die wird zwar schrittweise ausgedehnt, ist aber doch immer noch begrenzt. Erhöhter Strombedarf, darüber wird sehr wenig geredet. Ja, der Strom kommt aus der Steckdose. Stellen Sie sich vor, unsere Autos würden alle jetzt mit Strom fahren. Ich habe jetzt keine Zahlen mitgebracht, aber das können Sie sich vorstellen, wäre immens. Ja, also wir könnten natürlich diesen Strom nicht bereitstellen. So. Und dann, da komme ich gleich noch drauf, die CO2-Gesamtbilanz ist maßgeblich. Da habe ich eine sehr interessante Folie gleich für Sie. Die Grundprobleme des Autoverkehrs, die ich hier unter anderem gezeigt habe, Unfallgefahr, Verkehrsbauten, Versiegelung, Zersiedelung und so weiter, alle diese Punkte, also einige von meinen Kriterien, die Mehrzahl der Kriterien, bleibt, ist durch die Elektromobilität nicht berührt. Ja. Und deswegen würde ich, also momentan denke ich, ist diese Feststellung hier klar, denke, sie wird auch in näherer Zukunft zumindest so bleiben. Als Zweit- oder Drittauto mag es genutzt werden und vielleicht auch noch stärker genutzt werden als jetzt. Aber insgesamt sehe ich den Ersatz für die fossilen PKWs nicht. Und dann eine kleine Bemerkung dazu. Elektromobilität haben wir seit über 100 Jahren in Form der elektrifizierten Bahnstrecken, die leider in Deutschland viel weniger elektrifiziert sind, zu viel weniger Maße als zum Beispiel in der Schweiz. Und aber davon redet kein Mensch. So, und jetzt diese Folie hier. Hier sehen Sie die CO2-Emissionen jetzt der Verkehrsmittel. Und das fand ich sehr interessant. Da habe ich also selbst drüber gestaunt, wie ich darauf gestoßen bin. Da sind die Benziner und die Dieselautos. Und hier, dann kommen die Elektroautos und da ist immer nebeneinander gestellt die Emissionen, die bei der Fahrzeugherstellung entstehen und die im Betrieb entstehen. Und jetzt kommt aber der interessante Terminus inklusive Vorkette. Das heißt also, wenn wir den Betrieb betrachten, müssen wir nicht nur denken, der Strom kommt irgendwie aus der Steckdose, sondern wir müssen überlegen, wie wird dieser Strom erzeugt und was steckt da für eine Umweltbelastung drin. Ja, also selbst in Solarkraftwerken, da muss ja auch erstmal etwas investiert werden und so weiter. Und also das ist, denke ich, auch eine seriöse Studie. Es kommt vom Umwelt- und Prognoseinstitut, UPI. Ne? Und wenn wir diese Balken hier zusammen anschauen, dann sehen wir, dass das mit der Elektromobilität eben doch nicht so doll ist. Ne? Und dagegen eben für Bus und Straßenbahn, die schneiden natürlich wesentlich besser ab. Und wo ich diese Elektromobilität, also mit Elektromotoren, denen ich wirklich eine Zukunft gebe, das ist Pedelec und Fahrrad. Das ist, denke ich, eine gute Anwendung. Und ich fahre zwar immer noch, ich fahre sehr viel Fahrrad. In München ist es ja Gott sei Dank auch etwas flacher als hier in Marburg. Aber wenn ich irgendwann nicht mehr so gut fahren kann, dann würde ich mir auch das durchaus elektrifizieren, könnte ich mir vorstellen. So, mehr Verkehr auf die Schiene. Wie schon gesagt, propagiertes Ziel, spätestens seit der Bahnreform, auch früher hat man immer schon davon gefaselt, möchte ich fast sagen. Was ist stattdessen passiert? Diese Regionalisierung, die war im Prinzip in Ordnung, aber eben auch eine schleichende Privatisierung. Die Bahn, der Staat ist zwar immer noch zum Glück 100%iger Anteilseigner dieser Aktiengesellschaft, aber er kommt leider seinen Aufsichtspflichten nicht genügend nach. Und er setzt auch, denke ich, dabei nicht die richtigen Ziele jetzt im Sinne der Bürger und im Sinne der Fahrgäste und so weiter. So, einseitige Ausrichtung auf Hochgeschwindigkeitsverkehr, Stilllegung habe ich schon genannt, Rückzug der DB auch aus dem Bahnbetrieb zugunsten betriebsfremder Sparten. Das heißt also, die Bahn investiert in Logistikunternehmen und in, was weiß ich, Busunternehmen in Malta und Bax Global und Hongkong und was weiß ich und verliert dabei ihre eigentliche Kernaufgabe aus den Augen. Der Fernverkehr, das ist also ein bei der Bahnreform leider ein Strickfehler beziehungsweise Webfehler, wo man nicht das ausdiskutiert hat, nicht genug. Es hat ja damals eine Grundgesetzänderung gegeben, das war der Artikel 87b, das war notwendig zur Gründung dieser Aktiengesellschaft eben. Und dabei wurde eben gesagt, der Fernverkehr solle, während der Nahverkehr subventioniert wird, solle sich der Fernverkehr eigenwirtschaftlich jetzt rentieren. Und das ist ein Problem. Und sagen wir, dieses Daseinsfürsorge-Element, was man eben vom Staat eigentlich erwartet, wurde hier außer Kraft gesetzt. Man hätte es noch retten können und so war es auch gedacht, so steht es auch im Grundgesetz drin. Da steht drin, dass, sagen wir mal, die Rahmenbedingungen, in dem der Fernverkehr ablaufen soll, dass die in einem Gesetz geregelt werden soll. Da steht unten der Passus, das Näheres wird durch ein Bundesgesetz geregelt. Das war 1954, heute haben wir 2016 und dieses Gesetz gibt es immer noch nicht. Es hat mal wieder eine Initiative von Rheinland-Pfalz gegeben im letzten Jahr, ist irgendwie auch wieder hängen geblieben. So. Und deswegen macht die Bahn da, was sie will, ja, und rüstet den Fernverkehr eben auch nach Belieben ab. Eins der schlimmsten Eingriffe war die Einstellung des Interregio vor jetzt mittlerweile, auch das ist auch schon wieder 10 Jahre oder länger her. Ja, gut. Und der Auto- und Luftverkehr, denke ich, das ist klar, wird ständig begünstigt. Zum Beispiel durch den Skandal auch, dass es keine Kerosinsteuer gibt, noch seit Franz Josef Strauß Zeiten. So, und in jüngster Zeit sieht's auch nicht viel besser aus. Wir haben die Fernbusse, die sogenannte Liberalisierung, die uns die FDP damals eingebrockt hat. Wir haben die flächendeckende Zulassung eben jetzt der Fernbusse. Und wir haben auch diese Fernbusse immer noch mautfrei. Ja. Auch das, denke ich, ist ein Skandal. Dann die sogenannten Gigaliner, diese riesigen Lastwagen, wie sie in Australien rumfahren, die sollen ja auch kommen. Eins von Dobrindts Lieblingsprojekten. Und die allgemeine Zulassung steht wohl vor der Tür. Güterverkehr habe ich schon gezeigt, auf dem Rückzug, weiterer Abbau entgegen allen Erklärungen. Und jetzt haben wir seit 2 Tagen, heute ist der 12., am 10. wurden die letzten Nachtzüge eingestellt, die Autozüge wurden schon vorher eingestellt. Es gibt jetzt noch ein paar Verbindungen, die von den Österreichern betrieben werden. Die Chance, zumindest eine gemeinsame Gesellschaft zu gründen zwischen Österreich ÖBB, den Schweizern SBB und der Deutschen Bahn, wurde nicht genutzt, wurde auch überhaupt nicht, glaube ich, betrieben weiter. Und so haben wir jetzt die Bescherung. Jetzt kommen wir mal auf wieder eine Statistik. Und zwar sind hier die Bahnkilometer pro Einwohner und Jahr aufgelistet. Das ist ein sehr schöner Indikator für die Bahnnutzung. Und hier sehen Sie mit weitem Abstand vorn an natürlich die Schweiz, ja, also mit 2250. Und dann kommt hier Deutschland irgendwo unter ferner Liefen mit 961. Also das ist ungefähr das 2,5-fache, was die Schweiz hier hat. Und dann geht das hier so runter bis zu Lettland. Das ist besonders bemerkenswert deswegen, weil die Schweiz ja viel kleiner ist. Das heißt, die Entfernungen, die dort zurückgelegt werden, sind ja natürlich kleiner innerhalb der Schweiz. Ja. Das heißt also eigentlich, wenn die Bedingungen gleich wären in beiden Ländern, müsste Deutschland noch einen Balken haben, der noch mal, was weiß ich, mindestens 1,5, wenn nicht 2-mal so lang wäre. Ja. Also Das sozusagen verschlimmert die Sache noch. Was haben die Schweizer gemacht? Darüber habe ich hier früher auch schon mal vorgetragen. Die haben 1987 eine Volksabstimmung gemacht. Ja, jetzt wird ja wieder über Volksabstimmungen, das ist ja ein kontroverses und heterogenes Thema. Aber ich denke, es gibt auch in der Schweiz Volksabstimmungen, deren Ergebnis man durchaus hinterfragen kann. Aber das hier war eine von den wirklich guten. Und da wurde in der Schweiz eben wurden zwei Konzepte nebeneinander vorgestellt. Und diese Form der Volksabstimmung finde ich zum Beispiel gut. Ja, wenn über solche Fragen abgestimmt wird, die auch, sagen wir, eine wirtschaftliche Komponente hat, man stellt zwei Alternativen zur Abstimmung. Ja, und dann wird ehrlich für beide Alternativen aufgelistet, was die für Vor- und Nachteile haben. Und zwar das jetzt aber eben auch wirklich fair. Ja, nicht von einer Richtung von vornherein vorbestimmt, sondern wirklich fair. Und so ist es damals gelaufen. Das eine Konzept war, eine Magistrale als Hochgeschwindigkeitsstrecke durch die Schweiz durchzulegen, einmal hier durch. Und das war das, was die umliegenden Länder damals zu der Zeit gemacht haben. Frankreich, Deutschland und so weiter. Also eigentlich war das fast für die Schweiz schon vorbestimmt. Aber das Gegenkonzept sah eben so aus, dass man den Bahnverkehr für die gesamte Schweiz ertüchtigen wollte. Und hier sind nur die großen Knoten dargestellt, also bis in die letzten Verästelungen hinein. Und es stellte sich heraus bei diesen Berechnungen, dass der Preis für diese beiden Unternehmen ungefähr etwa gleich war. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf. Und die Schweizer haben darüber abgestimmt und haben sich für dieses letztere System unter dem Namen Bahn 2000, das war wie gesagt 1987, entschieden. Ja, und dann ist das schrittweise ausgebaut worden. Das ist nämlich das Schöne auch bei diesem System, dass man es Schrittchen für Schrittchen, man hat ja viele, viele Verbesserungen im ganzen Land, die kann man Schritt für Schritt, teilweise parallel, aber teilweise auch hintereinander ausführen. Und so haben die Schweizer das gemacht. Und 2004 haben sie einen großen Glockenschlag gemacht, Big Bang, und haben gesagt, jetzt ist unser Bahn 2000 fertig. Und es geht aber trotzdem immer noch weiter. Das heißt, auch diese Zahlen, die ich hier drin habe, die sind vielleicht nicht alle mehr ganz aktuell. Auf jeden Fall, ich will die Zahlen erklären. Das Prinzip, was da dahinter steht, das ist eben das, was wir in Mitteleuropa hier integralen Taktfahrplan nennen. Das heißt also, man legt für bestimmte Knotenbahnhöfe Zeiten fest, und am besten welche, die sich die Bahnbenutzer gut merken können, also zum Beispiel die Minute Null, wo regelmäßig jede Stunde ein Zug ankommt. Ja, und da sehen Sie diese großen roten Nullen. Das war auch der Kern dieses Systems, Basel, Bern und Zürich. Da musste man auch was tun. Man musste an einer Strecke tatsächlich so ein Stück Hochgeschwindigkeit bauen, um die entsprechenden Zeiten herauszukriegen, dass man zum Beispiel von Basel nach Bern in 56 Minuten und von Bern nach Zürich in 58 Minuten fahren kann, weil ja auch noch ein bisschen Zeit zum Umsteigen da sein muss. Ja? Und so hat man das gemacht. Und was daraus entstanden ist, ist ein fantastisches System. Also ich bewundere es nach wie vor immer wieder. Ich bin auch schon mal in einem Film aufgetreten, wo ich dieses System an einem kleinen Bahnhof in der Schweiz erklärt habe und dann am Zürcher Hauptbahnhof mit der Abfahrtstafel, und es ist einfach toll und es funktioniert. In Zürich, als wir um 12 Uhr mittags an dieser Abfahrtstafel waren, Sie wissen doch, diese Tafeln, die haben immer so einen Bereich, links stehen die Züge und rechts stehen Bemerkungen. Ja? Und Bemerkungen heißt, wenn der Zug verspätet ist oder sonst irgendetwas. An der Züricher Abfahrtstafel war auf dem Bemerkungsding kein Eintrag, war leer. Ja, während wenn Sie in Frankfurt mal hinkommen oder in München oder sowas, dann haben Sie so eine Latte, 30 Minuten verspätet, 60 Minuten verspätet, Wagen in umgekehrter Reihenfolge und so weiter und so fort. Ja, das ist der übliche Alltag. So, Quo Vadis Deutsche Bahn? Ich glaube, ich brauche diese Sonne hier gar nicht ganz durchzugehen. Sie haben schon ein bisschen rausgehört, ich greife nur ein paar Sachen raus. Links, was weiß ich, mäßige Verknüpfung, geringe Taktdichte, unübersichtliche Tarife, Schnäppchenangebote, ständige Kundenaffronts, jetzt die Nachtzüge weg und so weiter. Also immer kriegt der Kunde eins ausgewischt, Streckenstilllegung und so weiter. Also alle diese ganze Misere steht auf der linken Seite. Und rechts könnte man eben sehr viel tun mit nachhaltigen Netzinvestitionen, aber eben jetzt für die Fläche und nicht nur für wenige Korridore. Hochgeschwindigkeitsstrecken, das ist das HGS, nur da, wo notwendig, um eben diese Zeiten rauszuholen, von denen wir eben gesprochen haben. Aber nicht irgendwo in die Landschaft rein, wie es gemacht wird. Da wird eine Strecke jetzt von Nürnberg nach Erfurt gebaut. Die wird jetzt gerade demnächst eröffnet. Fahrzeit 71 Minuten. Ja, das ist unter integralen Taktfahrplan einfach schlecht, ja, Gesichtspunkten. Und wir haben damals auch Vorschläge gemacht, man hätte diese Nürnberg-Erfurt-Verbindung überhaupt nicht gebraucht. Die führt sowieso an der Strecke vorbei. Man hätte über den Hof fahren können und da wunderbare Verbindungen bauen können. Hätte natürlich auch was gekostet, aber es hätte viel mehr gebracht. Und so könnte man also einige Probleme diskutieren, aber das würde für Sie jetzt hier zu weit führen. Das geht dann mehr sozusagen in die Spezialdiskussion rein.